Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe der Weltwoche für Deutschland. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Samstag, dem 15. August 2026. Hier das Titelbild, elektronisch ein bisschen schwierig da mit den Lichtverhältnissen. Sie sehen den Kanzler Merz und den CSU-Chef Markus Söder. Und der Titel lautet Die Scheinkonservativen. Die Scheinkonservativen, das ist ein interessanter Begriff, den jetzt verwendet als Buchtitel der österreichische Publizist Gerald Gross. Gerald Gross hat eine ganze Reihe von Bestsellern geschrieben, unter anderem eine Abrechnung mit der Ära Merkel, die auch in Deutschland auf großes Interesse gestoßen ist. Er hat sich mit dem Thema Migration intensiv befasst und jetzt die Scheinkonservativen, also eine unheimliche publizistische Produktivität des österreichischen Kollegen. Und Roman Zeller hat sich mit ihm unterhalten, die Scheinkonservativen, Bestsellerautor Gerald Gross über Schaum und Wirklichkeit in der Politik. Das ist tatsächlich ein triftiges Wort, das er da ausgetüftelt, das er da gefunden hat. Die Scheinkonservativen, sie tun so, als ob sie konservativ wären, aber sie sind es eigentlich nicht. Das ist das ganz große Problem, denn damit berauben natürlich die Scheinkonservativen die Demokratie einer konservativen Alternative zur progressiven, zur linken, zur grünen Politik. Das ist ja genau das Problem von Deutschland. Darum ist letztlich auch die AfD entstanden, die jetzt natürlich heilloses Entsetzen auslöst bei denen, die da um ihre Machtpfründe fürchten müssen. Die klammern sich jetzt mit aller Macht daran und setzen da verschiedene Instrumente ein, unlautere Instrumente aus meiner Sicht, übergriffige Nachrichtendienste, Verfassungsschützer und so weiter. Man versucht, die demokratische Opposition zu delegitimieren. Ich habe mich gestern mit einem amerikanischen Kollegen unterhalten, der jetzt 6 Wochen in Europa gereist ist und interessanterweise auch bei einem Buchprojekt auf der Suche oder auf den Spuren eines anderen Themas in Sachsen-Anhalt war und sich dort mit sehr vielen Leuten unterhalten hat. Und er hat mir dann erklärt, er lehrt an der Stanford University, es ist nicht Sepp Gumprecht, unser regelmäßiger Mitarbeiter, sondern ein anderer Kollege der Universität, und der hat da für sich jetzt, wie er mir sagte, verblüffende Einsichten gesammelt, dass eben diese Leute eigentlich überhaupt nicht diesen Verleumdungen und Verketzerungen entsprechen, die man in den Medien über sie lesen könne, und er habe da eine besorgte Öffentlichkeit gesehen und patriotische Deutsche, die sich Sorgen machen um ihr Land und die eben nicht wollen, dass es auf diesem linken ihr Weg weitergeht, konservative Deutsche, die jetzt bereit sind, ihre Stimme dem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund zu geben. Ulrich Siegmund, wir haben ja mit ihm gesprochen, schon vor den Sommerferien, sie konnten sich da ein Urteil bilden. Ja, er ist ein politisches Naturtalent, eine Frohnatur, verbindlich, optimistisch, ein Zupacker, ein Anpacker, ja, so ein Glückspillenpolitiker, der überall, wo er hinkommt, löst der Begeisterung aus. Und selbst seine Gegner, jetzt zum Beispiel beim Spiegel oder auch in der Süddeutschen Zeitung, habe gerade die neuesten Artikel gelesen, die können es sich ja nicht verkneifen, ihm dies auch zu attestieren. Sie sagen zwar, die AfD sei ganz schlimm und was sie alle wollen, was sie da alles wollen, sei inakzeptabel. Aber die Person wird doch mit erstaunlichem Respekt da abgehandelt. Zumindest in der Süddeutschen Zeitung, den Spiegelartikel habe ich da noch nicht gelesen, da hat sich ja Siegmund bereits geäußert, hat gesagt, das ist ein Ritterschlag, vielen herzlichen Dank, das ist genau der richtige Umgang, dass man sich da nicht in die Knie zwingen lässt. Allerdings, es ist auch gut, dass die sich im Höhenflug befindliche AfD aufs Kritischste durchleuchtet wird. Und wenn man nichts mehr hat als Verleumdungen, ist das ja die Bankrotterklärung der Kritiker, haben sie keine Argumente. Und die AfD kann sich aber auch keine Fehler erlauben, weil sie dermaßen kritisch beäugt wird, viel kritischer als die anderen Parteien. Das mag ein Anhänger der AfD für betrüblich erachten, aber für den Deutschen im Allgemeinen oder ich sage es mal aus einer etwas distanzierteren Warte von außen betrachtet, ist das gut. Wenn die Medien sehr, sehr kritisch sind, zum Teil auch unfair kritisch, so sehr das im Einzelfall dann zu verurteilen ist, vielleicht auch zum Teil justiziabel, ich will das nicht rechtfertigen, aber das Gute ist, dass man kritisch hinschaut. Sehen wir auch in den USA. US-Präsident Trump hat die mehr oder weniger geballte, traditionelle Medienszene gegen sich. Das heißt, er muss höllisch aufpassen, dass er keinen Mist macht, weil das wird ihm um die Ohren geschlagen. Und das ist eben eine gute Nachricht für den Bürger. Zu wünschen wäre, dass natürlich die Medien etwas gleichverteilter da ihr kritisches Bewusstsein anbringen würden. Daumen hoch für Infantino. Ja, Sie können von der Weltwoche nicht erwarten, dass sie da mitmacht. Bei diesen Verleumdungen und Vorverurteilungen ist ja unglaublich, wie jetzt wieder ein Schweizer FIFA-Chef durch den Schlamm gezogen wird. War ja das Gleiche damals bei Sepp Blatter. Und Philipp Gut setzt sich da sehr kritisch mit dieser Rhetorik auseinander. Die andere Sicht. Islamismus in Deutschland. Warum man die muslimische Zuwanderung endlich stoppen muss. Thilo Sarrazin. Der Mann, der vor allen anderen all die Themen beim Namen genannt hat, die heute in aller Munde sind, Thilo Sarrazin, der lebende Beweis dafür, dass man eben das Unheil hat kommen sehen in Deutschland. Und als ich noch Verständnis äußerte für die Politik von Angela Merkel, ich finde es übrigens immer noch ein interessantes Thema, ich weiß, da bin ich ziemlich allein auf weiter Flur, vor allem vielleicht auch bei Ihnen, bei unseren Zuschauern, aber auch da, man muss immer wieder die auch von einem Generaltenor abweichenden Facetten erkennen. Aber Thilo Sarrazin hat mit Laserstrahlklarheit von Anfang an diese fatalen Fluchtlinien gesehen, beschrieben. In der Weltwoche ist ja schon seit sehr, sehr langer Zeit bei uns Kolumnist. Große Ehre, große Freude. Und ja, er ist bestätigt worden durch die Wirklichkeit und sein Thema. Auch da hat er den Nagel auf den Kopf getroffen, ist natürlich diese islamistische Thematik, die wir auch in Deutschland sehen. Wo liege ich falsch? Roger Köppel im Gespräch mit dem Schweiz-Ukrainer Sascha Volkov. Ja, ich habe mich da einer kritischen Diskussion gestellt und mal die ganz andere Sicht reingeholt von einem der führenden Ukraine-Aktivisten in der Schweiz. Sascha Volkov, das ist auch auf YouTube erschienen, dieses Interview, hier eine gedruckte Fassung für alle, die es damals verpasst haben. Stormy Daniels, also dieser Porno-Filmstar, der in den USA Schlagzeilen geliefert hat, weil Stormy Daniels Präsident Trump verklagte. Mein Kollege Benjamin Bögli hat einen Abend mit Stormy Daniels verbracht. Und hier sind seine Erkenntnisse. Ariana Grande, eine der interessantesten Frauen der Welt, jetzt im Gespräch, aufgrund ihrer Ermüdungserscheinungen nach pausenloser Arbeit und ihr Körpergewicht ist ja auch immer wieder viele Schlagzeilen wert. Und Comeback des Kinos, Odysseus und der neue Spider-Man-Film, sehr interessante Entwicklungen. Ich befasse mich mit dem Thema Neutralität in meinem Leitartikel, weil wir in der Schweiz jetzt eine Volksabstimmung dann haben werden zum Thema Neutralität. Ich bin ein großer Verfechter dieser Neutralität, der staatlichen Neutralität der Schweiz, der schweizerischen Neutralität, immerwährend, bewaffnet, umfassend, also auch Sanktionen betreffend. Die sind eben auch verboten oder wären verboten. Die Schweiz hat die Neutralität preisgegeben im Ukraine-Krieg, nach anfänglichem Widerstand. 4 Tage lang hat der Bundesrat standgehalten, dann ist er reingeknickt und hat eben die EU-Sanktionen übernommen. Das ist ein aus schweizerischer Sicht fataler Integrationsschritt, denn wir haben in der wichtigsten aller außenpolitischen Fragen seit 1945, und das ist der Ukraine-Krieg, ist auch die gefährlichste Situation seit 1945, da haben wir die Außenpolitik im Grunde an die EU abgegeben, meine Damen und Herren. Das ist schon unglaublich. Und ich setze mich dafür ein, auch publizistisch, dass die Schweiz da aus der EU sich raushält, draußen bleibt, ja nicht in die EU hineindriftet, weil die EU ist eine intellektuelle und institutionelle Fehlkonstruktion. Das muss ich vielen von Ihnen nicht erzählen. Bei allen noblen Motiven und auch Errungenschaften die man der EU durchaus bescheinigen kann, aber es ist einfach eine hochproblematische Institution, weil die Macht in der EU nicht richtig kontrolliert ist, weil die EU ihrem Wesen nach undemokratisch ist und übrigens auch nicht rechtsstaatlich, weil die Ebenen der Legislative und der Exekutive immer wieder vermischt werden, weil eben Exekutivpolitiker in den Mitgliedstaaten dann die Legislative im Ministerrat beeinflussen. Das heißt, die gleichen Leute, die zum Teil in den Mitgliedstaaten Gesetzesanträge machen, sind auch die, die dann darüber abstimmen. Das ist das Gegenteil von Montesquieu, das ist das Gegenteil der Gewaltenteilung. Und dieses Unbehagen, das die EU eben als Fehlkonstruktion auslöst, wird auch in der EU immer größer. In der Schweiz haben wir das seit den 90er Jahren offen thematisiert. Jetzt merkt man es in anderen Ländern. Roger Köppel, Vorträge in Deutschland. Deutschland wohin? Krieg und Frieden in Europa, das sind die großen Themen. Ich werde mich auch zu den innenpolitischen Entwicklungen äußern, aus schweizerischer Sicht, als Demokratie-Sachverständiger sozusagen mit einer qualifizierten Außensicht. Vielleicht auch ein gesprächstherapeutischer Beitrag zur allgemeinen Entspannung und Versöhnung. Ich werde da nicht als Polemiker und Reinquatscher in dem Sinn auftreten. Natürlich, man mischt sich ein, man setzt sich auseinander. Aber die, die mich kennen, wissen, es geht ja immer darum, auch substanzielle Erkenntnisse über den Schaumkronen der Wirklichkeit festzuhalten. Tourtermine 26, am 7.9. Lübeck, 8.9. Magdeburg, 9.9. Dresden, 10.9. Erfurt. Dann geht es weiter im November Nürnberg, 2.11., 3.11. Erding bei München, 4.11. Leonberg bei Stuttgart, 9.11. Duisburg, 10.11. Bielefeld, 16.11. Neu-Ulm, 17.11. Ludwigshafen am Rhein und am 18.11. bin ich in Saarbrücken bei Sarah Wagenknecht und Oscar Lafontaine, die ich beide sehr schätze. Vielleicht sind sie dann auch dabei. Wäre schön, sie im Publikum zu begrüßen und sie natürlich auch. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket. Weltwoche.de/Vortrag, Weltwoche.de/Vortrag. Und das ist in bester Weltwoche-Tradition gehalten. Da geht es einfach darum, eben Unterhaltung und Erkenntnis, Information zu verbinden. Also keine bleiernen Frontalunterrichtsquälereien, sondern lebendige, auch immer wieder sich verändernde Argumentationen, in der Grundrichtung natürlich konstant, aber immer wieder angepasst und aktualisiert. Vielleicht können Sie sogar den QR-Code hier auf dem Bildschirm mitnehmen, aber ich fürchte, das geht nicht mit diesen doppelten Bildschirmen. Vielleicht schaffen Sie es. Also würde mich sehr freuen, Sie da zu begrüßen. Was sind weitere Themen in dieser Weltwoche? Kriegsakt in Leipzig? Nein. Ist ja unglaublich, diese stümperhafte Drohnengeschichte. Und jetzt, ja, man verdächtigt Russland, hat aber keine Belege. Ich habe mich auch in Russland etwas umgehört. Da hat mir ein sehr gut informierter Kollege, Wladimir Solovyov, gesagt, ja, natürlich haben die Russen mittlerweile ein Interesse daran, die Versorgungswege der Ukrainer auch in Deutschland lahmzulegen und stillzulegen und bei allen Unzulänglichkeiten der eigenen Streitkräfte, aber so etwas Dilettantisches, also dazu sei dann nicht einmal Russland in der Lage, dies eine subjektive Einschätzung aus berufenem Munde. Matthias Matussek mit seinem offenen Brief an Ulrich Siegmund. Ulrich Siegmund, ja, überzeugen Sie sich selbst, schauen Sie sich das Interview an, das ich gemacht habe. Sachsen-Anhalt, ein armes Bundesland, ein Bundesland mit großen Problemen und das ist eben die Demokratie, dass die Leute eine Alternative wollen. Dagegen hat man nicht die Demokratie abzuschaffen und quasi dann eben durch allerlei illegitime Mittel eine Partei dann an ihrem Erfolg zu hindern. Also da merkt man einfach, dass in Deutschland die Demokratie irgendwie noch nicht so richtig verankert ist. Aber nicht bei der AfD und bei den Anhängern von der AfD, sondern ironischerweise bei denen, die immer wieder behaupten, die Demokratie zu verteidigen. Das ist hier der große Widerspruch. Aber wenn Sie das den Betreffenden sagen, die wollen das gar nicht hören. Das ist auch der Grund, warum man auch nicht mehr eingeladen wird in diese offiziellen Talkshows, weil sie sind nicht in der Lage, mit diesen Argumenten umzugehen. Und als Schweizer, was will ein Deutscher einem Schweizer die Demokratie erklären in so einer Talkshow? Und das ist ja interessant, früher war das eigentlich noch erwünscht, so bis 2016, 2017, aber dann war fertig, als die AfD immer mehr zugelegt hat, dann hat man gemerkt, ist Deutschland eigentlich stärker mit sich selber beschäftigt. Und Deutschland muss das ja auch mit sich selber ausmachen. Aber wir Schweizer haben ein Interesse an Deutschland, weil erstens unsere Wirtschaft abhängt vom Wohlergehen Deutschlands und zweitens eben sehr viele politische Dummheiten, die in Deutschland gemacht werden, die werden in der Schweiz 1:1 übernommen. Das ist das entscheidende Thema. Und Sie haben sie jetzt gelesen, damit beschäftigen wir uns auch, die Verschärfungen der nachrichtendienstlichen Überwachungs- und Zuschlagargumente, also da muss man schon auf Instrumente, da muss man schon aufpassen, dass sich die Bundesrepublik nicht in dieser ganzen Paranoia, in diesem Belagerungszustand, den man jetzt hochstilisiert, dass sie da nicht zu einem Schnüffel- und Überwachungsstaat wird. Und diese DDR-Parallelen, dass überall jetzt diese DDR, auch Bücher über die DDR erscheinen, das ist kein Zufall, weil sich immer mehr Deutsche, vor allem die, die in der DDR noch gelebt haben, auf gespenstische Art und Weise an die DDR erinnert fühlen, wenn sie sehen, was heute passiert. Natürlich ist das nicht das Gleiche. Natürlich nicht. Aber es gilt eben in der Politik auch immer der Grundsatz, wehret den Anfängen. Und fällt schwer, das von außen zu beurteilen, wie jetzt da die Geheimdienste und die Nachrichtendienste und die Verfassungsschützer sich da genau, in welchem Rechtsraum sich die bewegen. Aber von außen gesehen sage ich aufgepasst. Das ist gefährlich. Und wir haben es in der Schweiz gesehen, damals noch im Kalten Krieg, da hat sich dieser Schnüffelstaat verselbstständigt. Zum Teil auch etwas ins Lächerliche verselbstständigt. Aber in Deutschland, das merkt man jetzt an dieser aggressiven Stimmung, die sie in ihrem Land haben, führen solche Verschärfungen, solch aufmunitionierte Überwachungsmanöver, die führen sicherlich nicht zur politischen Entspannung bei, sondern im Gegenteil. Und da verstärkt sich eben bei vielen, da habe ich Verständnis, der Eindruck, und diese Sorge habe ich auch, dass eben die Obrigkeit, um ihre Pfründe fürchtend, immer mehr auch die aggressiven und autoritären Instrumente des Obrigkeitsstaats an sich reißt. Deshalb ist es wichtig, dass sie da eine starke politische Opposition haben. Wenn ich da jetzt den Wahlkampf etwas verfolge in Sachsen-Anhalt, die Berichterstattung darüber, das muss man auch etwas kritisch immer wieder betrachten, dann fällt mir auf, wenn das stimmt, was da geschrieben wird, dass viele AfD-Leute sagen, auch Anhänger, jetzt zum Teil auch Publikationen, wie das Kompaktmagazin von Jürgen Elsässer, die schreiben, ja, Uli, also Uli Siegmund, der Retter Deutschlands. Ja, also zu hoch hängen darf man es dann auch nicht. Also das wäre ja himmeltraurig, wenn Deutschland nur noch von einem Mann gerettet werden könnte. Dann eben auch wieder der falsche Kult, der Personenkult, der sich da ausbreitet. Das ist da für Schweizer etwas befremdlich oder zumindest ja immer etwas Abstand halten da zu den politisch Mächtigen, auch wenn die Gesinnung und die Richtung, die sie da einschlagen, einem gefallen mag. Politiker sind immer ein Problem, aber leider ein notwendiges. Berlin Bundestag, Wolfgang Keutel, vergiftetes Angebot. Björn Höcke hat Sarah Wagenknecht vor eine knifflige Aufgabe gestellt. Gewinnen kann nur er. Ja, der Politschachspieler Björn Höcke. Der Scheinkonservative ist der Staatszersetzer. Gerald so Gross sagt, warum Linke weniger gefährlich sind als Opportunisten, die vorgeben, konservativ zu sein. Das größte Problem unserer Zeit ist der konzertierte Wahlbetrug in Europa. Sehr viele wählen konservative Standpunkte und bekommen nach der Wahl linke Politik. Die AfD ist nur der Überbringer der schlechten Nachricht, nicht die schlechte Nachricht selbst. Das sind ein paar Schlagzeilen, Schlagworte aus diesem Interview. Rauschmittel AfD, Kurt Wetzimmermann mit seiner Medienkolumne. Deutsche Journalisten sind wie Cracksüchtige. Sie brauchen ständig eine neue Dosis an AfD. Kurt Wetzimmermann, meines Erachtens der beste Medienkolumnist im deutschsprachigen Raum. Allein er ist schon ein Weltwoche-Abonnement wert. Kocht Bill Gates sein eigenes Süppchen? Virologen glaubten, dass das Coronavirus aus dem Labor kam, sagten aber das Gegenteil. Anthony Fauci redete Donald Trump ein billiges Medikament aus, das Leben gerettet hätte. Das und vieles mehr lernt man im Online-Lesezimmer des US-Senators Rand Paul. Nie zu reich, nie zu dünn, Ariana Grande. Spanische Abrissbirne, auch interessant. Spaniens linker Premierminister Pedro Sanchez ist eine Gefahr für Europa. Er führt dramatisch vor Augen, was geschieht, wenn die Migrationspolitik komplett entgleist. Es führt kein Weg zurück. Das Mindeste wäre, weitere Zuwanderungen aus islamischen Kulturen zu unterbinden. Die Kolumne von Thilo Sarrazin. Die reichen Europäer verteidigen ihre Privilegien, Gründe und Hintergründe des Machtkampfs im Weltfußball. Der Fall Infantino. Wo liege ich falsch? Herr Volkov und Annabel Schunke, Sex haben wie ein Mann, viele junge Frauen sind mittlerweile lieber allein. Dies und viel mehr, auch noch ein Kulturteil in der neuen Weltwoche. Würde mich freuen, wenn Sie reinschauen auf unserer Website weltwoche.de, dort auch viele attraktive Angebote. Nächste Woche, ab Montag geht's wieder los, regulär mit Weltwoche Daily, ab 6.30 Uhr hier wieder auf dem Posten. Frühmorgens aufgestanden, 4 Uhr in die Nachrichten Geröll halten, versuche ich mir da einen Überblick zu verschaffen. Bitte helfen Sie mir auch in der Urteilsbildung, in der Auswahl der richtigen Themen. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen und gemeinsam haben wir auch den Auftrag, die Zuversicht, den Optimismus wachzuhalten. Denn mit schlechter Laune, und das sehen Sie auch bei Ulrich Siegmund, mit schlechter Laune kommt man nicht zum Ziel. Schlechte Laune ist Pflicht. Ist Pflicht. Entschuldigen Sie, dass ich mich da noch vergaloppiere. Mit schlechter Laune kommt man nicht ans Ziel. Gute Laune ist Pflicht. Optimismus ist geboten und auch gerechtfertigt, weil am Ende die Probleme, die man lösen muss, immer lösbar sind. Wir haben sie uns ja selber eingebrockt, also können wir sie uns auch selber wieder ausbrocken. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily. Spezialvorschau, Ihnen ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag.